Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Ich danke vor allem der ATTAC Deutschland. Christian? Versteht ihr mich nicht? Doch, versteht. Ich danke der ATTAC Deutschland für diesen großartigen Kongress, für die Einladung, für die Gastfreundschaft. Es ist nicht unbedeutend, es ist sogar höchst bedeutsam, dass in der Hauptstadt der sechsten Wirtschaftsnation der Welt, der größten Demokratie dieses Kontinentes, heute Abend der Widerstand sich formiert. Ich möchte einige Vorbemerkungen machen. Die erste, ich rede hier für mich und nur für mich, auch die Irrtümer gehören zu mir, und nicht als UNO-Sonderberichterstatter. Ich habe das in New York gesagt, Sie haben zugestimmt, dass ich hierhin komme, aber Sie haben verlangt, dass ich sage, dass die UNO in keiner Weise von dem betroffen ist, was ich sage. Das habe ich gemacht. Noch einige Vorbemerkungen. Also ich habe den Auftrag, Entschuldigung, mein Thema ist Globalisierung der Weltfinanzmärkte. Wer sind die Herren? Wer sind die Opfer? Wo ist der Widerstand? Vorbemerkung. In der Nacht vor seiner Hinrichtung in Paris am 9. Thermidor 1794 trat der französische Revolutionär Louis-Antoine de Saint-Just ein letztes Mal vor seine Richter, kurz vor seinem Tod. Und er sagte, entre le peuple et ses ennemis, il n'y a rien de commun, rien que le glaive. Zwischen dem Volk und seinen Feinden gibt es nichts Gemeinsames als das Schwert, das trennt. In dieser Situation sind wir heute. Es ist eine Weltordnung entstanden, die den Interessen der immensen Mehrheit der Bevölkerung des Planeten diametral entgegensteht. Wir sind jetzt 6,2 Milliarden Menschen auf dieser Welt. 4,8 Milliarden, also drei Viertel mehr noch, leben in einem der 122 sogenannten Entwicklungsländer. Und die meisten dieser Menschen leben nicht wie Menschen. Ich bin, wie Sie alle, zutiefst betroffen, betrübt, traurig, ob des Verbrechens, das gegen die New Yorker Zivilbevölkerung begangen worden ist, dieser Massenmord am 11. September dieses Jahres. Das ist ein fürchterliches, schreckliches Verbrechen. Aber für die Menschen der dritten Welt ist die Globalisierung der Finanzmärkte der tägliche Terror. Jetzt zur ersten Serie der Bemerkungen. Der kapitalistische Produktionsprozess. Wahrscheinlich jener Produktionsprozess in der Geschichte der Menschheit, der die größte Vitalität, die größte Erfindungskraft an den Tag gelegt hat. Dieser kapitalistische Produktionsprozess hat in den letzten 10 Jahren, seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion August 91, bis dahin hat ein Mensch unter dreien unter kommunistischer Herrschaft gelebt, die so kommunistisch war, wie ich buddhistisch bin, aber... Aber es gab die Bipolarität der Staatengesellschaft. Es gab der kapitalistische Produktionsprozess in dieser analytischen Periode 91 bis heute, die wir heute Abend gebrauchen. In dieser analytischen Periode hat der kapitalistische Produktionsprozess 3 Paradigmawechsel erlebt, die zur gegenwärtigen Situation geführt haben. Der erste Paradigmawechsel ist, die Grundvektoren, das hat schon Marx besser als ich gesagt, des kapitalistischen Produktionsprozesses, das sind die Multinationalisation, das Austreten aus dem Ursprungsterritorium, und die Monopolisation, Multinationalisation und Monopolisation. Die beiden Vektoren haben sich nicht frei entfalten können, solange die Bipolarität bestand. Und jetzt, als die weggefallen ist, haben sich diese Vektoren in unglaublicher, rasanter Weise durchgesetzt. Die Oligarchien des Finanzkapitals haben die Weltherrschaft gerungen in ganz kurzer Zeit. Der Raubtierkapitalismus hat sich installiert auf dem ganzen Planeten. Ich gebe zwei, drei Beispiele für die Monopolisierung, wenn ich wenig Zeit habe. Der Welthandel. Er hat seit letztes Jahr um 12,5% zugenommen. Die WTO, World Trade Organization, das ist diese Handelsorganisation. 144 Staaten sind jetzt Mitglied, das letzte vor 14 Tagen eingetreten, China. 11 Millionen Zwangsarbeiter. 11 Millionen Zwangsarbeiter in Konzentrationslagen, wird aber zugelassen in die World Trade Organization. Freier Warenverkehr, freier Patentverkehr, freier Dienstleistungsverkehr für die Zwangsarbeiterprodukte, genau wie für die Kinderarbeit, genau wie für jene Produkte, die unter schwerster Naturbeschädigung hergestellt werden, weil die WTO sich weigert, eine Sozialklausel, eine Ökoklausel in die Verträge aufzunehmen. Die WTO registriert etwa 60.000 transkontinentale Gesellschaften mit etwa 1,5 Millionen Filialen auf der ganzen Welt. 200, aber allein die zählen, 200 transkontinentale Gesellschaften haben letztes Jahr 28,3% des Bruttosozialproduktes des Planeten kontrolliert. Heute ist die Struktur des Welthandels, ich gebe nur das als Beispiel für die Monopolisation, folgende: heute der Welthandel monetarisch ausgedrückt übersteigt knapp die 6.000 Milliarden Dollar Grenze. Ein Drittel des heutigen Welthandels findet statt in derselben transkontinentalen Gesellschaft, in einer transkontinentalen Gesellschaft, also Nestlé, der Kommerz mit der Royalties und so weiter, mit den 18 Profitzentren, Siemens mit ihren Profitzentren und so weiter, also ein Drittel des ganzen Welthandels heute wird abgewickelt innerhalb einer transkontinentalen Gesellschaft. Ein anderer Drittel, auch etwa 2.000 Milliarden Dollar letztes Jahr, wird abgewickelt zwischen transkontinentalen Gesellschaften, und nur ein Drittel des heutigen Welthandels verdient noch den Namen Welthandel zwischen Staaten, Gesellschaften und so weiter und so weiter. Eine unglaubliche Monopolisation. Der Chomsky, den ich sehr gut mag, Sie hoffentlich auch, sagt von den transnationalen Gesellschaften, er sagt, das sind die unsterblichen Personen. Und dann gibt es die körperlichen Subjekte, wir, und die unsterblichen Personen. Es gibt in dem WTO-Vertrag eine Klausel, das ist die sogenannte Äquivalenzklausel. Jede transkontinentale Gesellschaft kann in jedes Land, das Signatar ist der WTO, hingehen und genau dieselben Rechte verlangen, fiskalisch, Aufenthalt und so weiter, wie die einheimischen Unternehmen. Also morgen, Siemens kann nach Brasilien, sind Sie ja schon, Entschuldigung, die haben Sie schon, kann gehen und sagen, genau dieselben, ich will mich da hinsetzen, wir produzieren, Dumping machen, lokale Industrie abschaffen, den Markt übernehmen, zu den Bedingungen, genau wie die brasilianischen Unternehmen haben. Jetzt stellen Sie sich einmal vor, ein körperliches Subjekt aus Afghanistan käme in Tegel an und würde sagen, also ich möchte da gern in Deutschland wohnen, ich bin ein Mensch wie diese Deutschen auch und ich will dieselben Rechte haben. Das wäre die totale Absurdität. Das sollte sein, ist es aber nicht. Aber die unsterblichen Personen haben haargenau dieses einforderbare Recht. Und wenn Honduras, Indonesien, irgendein Land auf der Welt das unterschrieben hat, das sind 144, nicht diese Äquivalenz gibt, gibt es ganz massive Konventionalstrafen, gibt es einen ganzen Justizialprozess an der Rue de Lausanne in Genf und so weiter. Das ist durchaus direkt juristisch durchsetzbar, die Weltherrschaft der transkontinentalen Gesellschaft dieser unsterblichen Personen, wie schon gesagt. Zweiter Paradigmawechsel. Merkwürdigerweise hat in derselben analytischen Periode, von der wir reden, wo sich die Monopolisierung und Multinationalisierung durchgesetzt hat in diesem Produktionsprozess, hat eine ganze Reihe technologischer und elektronischer Revolutionen, Durchbrüche stattgefunden. Ein einheitlicher Cyberspace ist entstanden, unglaubliche Computersysteme mit großer Geschwindigkeit in der Transmission de l'Information sind entstanden und so weiter. Das ist eine historische Koinzidenz. Das ermöglicht erst diese Koinzidenz, das Entstehen riesiger weltweiter Imperien, die in der Synchronie unmittelbar, in der Zeitgenössigkeit, in derselben Minute immer in jedem Moment übersehbar sind. Von einer, wenn Sie in der Deutschen Bank sind, gibt es in Frankfurt, da war ich eingeladen, als ich noch im Parlament war, das war so eine hypokrite Reise, da bin ich gegangen, gibt es eine Riesenwand, da drückt einer und da gehen die Lichter auf der ganzen Welt, grüne, rote, blaue und so weiter, und überall kann man sehen, wo die Deutsche Bank, da in dem Turm, da in Frankfurt, wo die Deutsche Bank einen Fonds hat, Long-Term-Credits hat, Investitionen hat, wo sie Besitzerin ist von Immobilien, von Produktionsstätten und so weiter, sofort. Die Imperien können nur geführt werden, weil es diese Computersysteme gibt. Ein Genfer Bankier korrespondiert mit seiner Filiale in Tokio ungefähr mit Lichtgeschwindigkeit, 300.000 Kilometer pro Sekunde. Das der einheitliche Cyberspace. Die totale Kapitalmobilität gäbe es nicht ohne diesen Cyberspace. Gut. Dritter Paradigmawechsel, ich gehe schnell voran, dritter Paradigmawechsel, der die heutige Weltordnung erklärt. Eine Kapitalform hat sich autonomisiert, nämlich das Finanzkapital. Das nicht wertschöpfende, spekulativ agierende Börsenkapital. Nur eine Zahl nach Nein, da müssen Sie die Deutsche Bank applaudieren, nicht mich. Also nach Weltbankreport ist letztes Jahr, im Jahr 2000, ungefähr jeden Tag auf den Weltfinanzmärkten, jeden Tag etwas mehr als 1000 Milliarden Dollar umgesetzt worden. Also das heißt, die juristische Identität hat gewechselt und die monetäre Identität hat gewechselt. Von diesen 1000 Milliarden Dollar umgesetzter, gewechselter, identitätsveränderter Geldmenge haben gerade 13% der Abgeltung einer Schuld, was immer sie auch ist, entsprochen. Hatten einen Bezug zu irgendeiner wertschöpfenden Aktivität. Und 87% waren reines Spekulationskapital, eine Korrektur, auch die liquiden Reserven der transkontinentalen Gesellschaften sind darin enthalten. Das heißt also, wenn der Max Weber, der alte, gute, liebe, 1919 geschrieben hat, Reichtum ist das Werk einer Reihe von wertschaffenden Menschen, da gibt es sicher Kollegen aus der Soziologie, die das für das Examen gelernt haben, dann ist heute Reichtum, das heißt wirtschaftliche Macht, essentiell das Produkt der Spekulationen einer Horde wildwütender Börsentreiber. Und diese Börsen, funktionieren vom Montag bis Freitag 24 Stunden auf 24 Stunden, wenn Tokio zugeht. Geht New York auf, wenn New York zugeht, geht Frankfurt, Paris, Zürich und so weiter auf. Das ist permanent. Die Instrumente, die entwickelt worden sind, die Derivatspyramiden und so weiter, können wir jetzt nicht diskutieren. Ich bin total fasziniert von dieser Börsenwelt, nicht nur als Soziologe, weil ich habe keines Geld leider dafür, aber nicht nur als Soziologe wegen der Prozesse, nicht nur als Soziologe, weil da die Macht ist, die unglaubliche Macht, sondern auch, weil da ein Universum entstanden ist, wo totale Irrationalität koexistiert mit höchster Rationalität. Die kalvinistischen Genfer Privatbankiers, die ich am besten kenne, leider, die rekrutieren schon nicht mehr Mathematiker für das Backoffice, also für die mathematischen Modelle, die die Risikos beschränken sollen bei den Hedgefonds und so weiter, sondern die rekrutieren Physiker, Kernphysiker aus dem CERN, aus dem Centre Européen de la Recherche Nucléaire, also das Physiker, und die die modellisieren die Börsenvorgänge, die Terminkontakte und so weiter, Börsenvorgänge mit allen Variablen, die man überhaupt einplanen kann, um die Risiken zu minimalisieren. Also höchste Rationalität einerseits und totale Irrationalität, weil die Börsen, die reagieren auf die dumpfen Ängste, auf Euphorie, auf falsche Nachrichten, auf totaler Emotivität. Also diesem System sind wir heute ausgeliefert, Sie werden es gleich sehen, weil die haben heute die Weltherrschaft. Eine ganz kleine Gruppe von Oligarchien, die das Finanzkapital beherrschen, die zwar einen territorialen Ursprung haben, die aber vernetzt sind und gleichzeitig sich bekämpfen durch Übernahmen, Fusionen, OPA und so weiter, aber die das System global verteidigen. Siehe die Ermordung von Allende und viele andere. Jetzt, ich sage es noch einmal, der 11. November ist etwas Furchtbares, aber es ist der 2. 11. November. Es ist der 2. 11. November. Am 11. November 1973, ich sage es noch einmal, weil nicht alle applaudiert haben, 11. September 1973, ist Salvador Allende ermordet worden. Jetzt, wer sind diese Herren? Einerseits stimmt es, dass das wildwütende Finanzkapital, diesen Raubritterkapitalismus, den wir jetzt nicht genügend subtil und detailliert analysieren können, dass der unglaublichen Reichtum schafft, die Produktionskräfte steigert, die Handelsströme beschleunigt und so weiter. Ich habe die Zahlen hier. Eine unglaubliche Vitalität. Er schafft aber auch, und jetzt komme ich zu den Herren, unglaubliche Ungleichheit. Ich gebe einige Zahlen, die jüngsten aus dem vom UNDP. Die 225 größten, letztes Jahr, die 225 größten Vermögen der Welt belaufen sich auf eine Gesamtsumme von mehr als 1000 Milliarden Dollar. Das entspricht dem Gegenwert des Jahreseinkommens von 47% der Ärmsten dieser Welt. 2,5 Milliarden. Das Vermögen von Bill Gates ist so hoch wie der Gesamtnettowert des Vermögens der 106 Millionen ärmsten Amerikaner. Individuen sind heute reicher als Staaten. Der Besitz der 15 reichsten Menschen der Welt auf der Fortune-Liste übersteigt das Bruttoinlandprodukt aller afrikanischen Länder außer Südafrika. Der Umsatz von General Motors ist höher als das Bruttoinlandprodukt von Dänemark. Der Umsatz von ExxonMobil übertrifft das Bruttoinlandprodukt von Österreich. Und jedes der 100 größten transkontinentalen Unternehmen exportiert und verkauft in einem Jahr mehr als die 120 ärmsten Länder zusammen. 200 Firmen kontrollieren 28,2% des Bruttosozialproduktes des Planeten. Unglaubliche Ungleichheit, aber auch unglaublicher Reichtum wurde geschaffen. Wer sind die Opfer? Da will ich jetzt nur ganz kurz, und das ist negativ dynamisch, die Ungleichheit ist negativ dynamisch, Entschuldigung, ich werde nur eine vor, wenn Sie 1960, 40 Jahre zurück, eine Generation als Vergleichszahl nehmen. 1960 haben die 20% der reichsten Bewohner des Planeten etwa 31 Mal mehr verdient als die 20% der ärmsten des Planeten. Vergangenes Jahr ist das Einkommen der 20 reichsten Menschen des Planeten 83 Mal größer gewesen als das Einkommen der 20 ärmsten Prozent der Bewohner dieses Planeten. In 72 Entwicklungsländern ist das Pro-Kopf-Einkommen zurückgegangen. In Ruanda heute ist die Lebenserwartung 39, Mann und Frau zusammen, 39,8 Jahre, in der EU 79 Jahre. Also, ich nehme, um die Opfer zu zeigen, das ist ein fürchtes Wort, Opfer, so christlich, also um die Verlierer zu zeigen, diese Weltordnung, ich nehme, was ich am besten kenne, den Parameter Hunger. Letztes Jahr sind 36 Millionen Menschen am Hunger und unmittelbaren Folgekrankheiten gestorben. Das ist etwa 100.000 Menschen am Tag. Alle 7 Sekunden stirbt ein Kind unter 10 Jahren am Hunger. 828 Millionen Menschen letztes Jahr nach World Food Report sind schwerstens permanent, chronisch unterernährt gewesen, sind es heute noch. Das heißt, verlieren das Augenlicht wegen dem Vitamin A, das fehlt, und so weiter und so weiter. Der Schrecken überträgt sich von Generation zu Generation, weil jedes Jahr Hunderte von Millionen unterernährten Frauen in Afrika, in Südasien und so weiter, in den Anden, Hunderte von Millionen von Kindern gebären, die im Fötalstadium so und so invaliden geworden sind, die keine Milch kriegen. Wenn Nestlé-Milch verteilt wird, ist das Wasser vergiftet. Mein Freund Regis Debré sagt, ce sont des crucifiés de naissance. Das sind von Geburt an Gekreuzigte. Hunderte von Millionen. Jedes Jahr. Wenn Sie, es kann ja passieren, eine Hungersnot geraten und irgendwie eine Hunger haben, dann können Sie nach 9 bis 10 Tagen medikamentös zum Leben zurückgebracht werden. Das habe ich gesehen in Äthiopien, und im Südsudan und so weiter. Das macht die UNO für ganz vereinzelte, was gelingt. Zwischen 0 und 5 ist Unterernährung unkorrigierbar. Also das Kind zwischen 0 und 5, wenn da Unterernährung ist, also etwa unter der 300 Kalorien Säuglingsgrenze, dann entwickeln sich die Gehirnzellen nicht, dann ist das Kind aufs Leben hin ein Krüppel und fertig. Und das geschieht für Hunderte von Millionen. Und all das, derselbe World Food Report sagt das, bekannt, kommt immer jedes Jahr heraus. Und mein Report vertrete ich jetzt vor der Generalversammlung am 9. November in New York, wenn nicht noch etwas passiert. Dann die Swissair fliegt ja schon nicht mehr. Also ich muss auch derselbe World Food Report sagt, dass der Planet im heutigen Stadium der Entwicklung der landwirtschaftlichen Produktionskräfte ohne Problem 12 Milliarden Menschen ernähren könnte. Und ohne Problem heißt 2700 Kalorien Individuum Tag. Wir sind die Hälfte, der Sechstel wird zerstört. Hinter jedem verhungerten Menschen gibt es einen Mörder. Es gibt keine Fatalität. Auch der Malthusianismus, das war ja ein Pastor am Ende, Thomas Malthus am Ende des 18. Jahrhunderts, der diese fürchterliche Theorie in die Welt gesetzt hat, die noch in Universitäten herumgeistert und sagt, ja, der Hunger ist etwas Fürchterliches, aber er verhindert größeren Schrecken, indem er die Welt vor der Überbevölkerung und so weiter bewahrt. Das ist eine Nazi-Theorie. Das ist total falsch. Eine Nazi-Theorie. So, gut. Und noch etwas sage ich euch. sage euch, ihr werdet das haben, bei, auch in Deutschland, das kommt jetzt ganz massiv. Die genveränderte Nahrung, Goldquelle für Aventis, Novartis und wie diese Menschenfreunde alle heißen, für die Agrar- und Pharmazie-Giganten dieser Welt. Die sagen, genveränderte Nahrung, da sind die zwar dagegen, in Frankreich wird da sehr, sehr gekämpft, Schlossi Bove reißt das Mais aus und so weiter, auch in Brasilien. Die sagen, die Antiglobalisierungsgegner sind total unverantwortlich. Die OGM, die Organismen Genetik Modifiziert, also die genveränderten Pflanzen, das ist ja die Waffe gegen den Hunger, die endgültige Waffe gegen den Hunger. Und das stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht, die brauchen wir gar nicht. Die brauchen wir gar nicht. Die brauchen wir in keiner Weise. Jetzt könnte ich noch lange, lange von der... Entschuldigung, ja, die Präsidentin schaut mich böse an, deshalb werde ich nicht mehr lange, lange reden. Jedes Jahr in Genf, im Monat Juli, kommt der ECOSOC zusammen, Economic and Social Council of the United Nations. Das ist die Dachorganisation, gerade vor der Generalversammlung, die sämtliche Geschäftsberichte von sämtlichen Spezialorganisationen einholt. Also nur die WTO ist nicht im United Nations System. Das ist die einzige, die gegründet wurde, 95 außerhalb des Systems. Aber die Weltgesundheitsorganisation, Weltarbeitsorganisation, Weltmeteorologieorganisation, die Orkane früher kennt, das Development-Programm, das Frauenprogramm und so weiter und so weiter. Und wenn Sie alles zusammenzählen, letztes Jahr, das wird ja gemacht von den Entwicklungsorganisationen fast routinemäßig, kommen Sie auf 52 Millionen Tote aus Unterentwicklung. Das heißt, vom vergiftetem Wasser, vom Hunger, vom Epidemien, die längst überwunden sind von der Medizin, 26 Millionen AIDS-Tote in den letzten 2,5 Jahren nur in Afrika und so weiter und so weiter. 52 Millionen Menschen, die an dieser Weltordnung unnütz sterben, nicht immer unnütz, aber sterben. Der Zweite Weltkrieg, 6 Jahre, das fürchterlichste Völkermorden, das es wahrscheinlich gegeben hat bis jetzt, hat zivile und militärische Opfer 54 Millionen gekostet. Also der Dritte Weltkrieg, der hat für die Menschen der Dritten Welt schon längst begonnen. Schon längst begonnen. Und der wickelt sich ab in eisiger Normalität. Das finde ich so unglaublich. Ich bin also fasziniert von der UNO, als Professor bin ich fasziniert von der Informationsflut. Es ist ganz unglaublich, was da alles auf meinen Tisch oder der Assistenten kommt. Man weiß absolut alles. Und alles repetiziert sich, alles, auch wenn es von den Massenmedien nicht aufgenommen wird. Es herrscht eine eisige Normalität in der Zerstörung dieser Menschen. Jetzt hätte ich noch zwei Serien von Vorbemerkungen, analytischen Bemerkungen. Nein, ich will sie nicht verängstigen. Das ist ganz kurz über den Überbau. Das ist ein großer Kampf, den Attac führen muss. Brecht hat gesagt, böse sein ist schwer. Auch ein Genfer Bankier braucht eine Legitimationstheorie. So verlogen, so zynisch er auch ist, er braucht, jedenfalls am frühen Morgen noch, eine Legitimationstheorie. Eine Legitimationstheorie. Das ist der Neoliberalismus, der sich als die Zelebration ökonomischer Naturgesetze, als Einheitsidee gibt. Mein Freund Bourdieu sagt, le Neoliberalisme c'est égal au sida, das ist der Neoliberalismus, das ist wie die AIDS-Krankheit. Sie zerstört die Immunkräfte der Opfer. Die Immunkräfte der Opfer. Weil die wichtigste und gefährlichste Aussage zu sagen, ja, wir möchten ja gern, aber man kann ja nichts anderes tun. Ihr seht ja, die Profite werden maximalisiert, es gibt eben die Produktionskräfte entwickeln sich, es gibt halt Opfer, man kann nichts tun. Das ist das Problem der Kapitalflüsse, Kapitalströme und so weiter. Das sind Naturgesetze. Das sind Naturgesetze. Und das klappt, die Demobilisierung. Wir sind 2000 hier, aber wie viele Deutsche gibt es? 85 Millionen. Sicher gibt es noch 80 Millionen draußen, die glauben das. Verstehen Sie? Sie glauben das. Die glauben das. Zelebrierung der Naturkräfte. Ich kann Ihnen sagen, Genf ist eine ganz kleine Republik, 160.000 Einwohner. Und da sieht man sich ja im Nachtzug von Bern hin und wieder, wenn keiner zuschaut, kommt ein Banki und sagt, jetzt hör einmal auf, ich will mit dir reden und so. Kürzlich Mobutu. Der Joseph Kabila war in Genf, der Junge, habe ich gesehen, er hat das gelesen, der Bankier, hat ihm zugesagt, il paraît que tu as vu le jeune Joseph, comment il est, etc. Haben wir geredet. Dann sagt er, mein Bruder ist Missionar im Kongo. Ich sagte, du hast absolut recht, das ist ganz fürchterlich, was dort passiert. 2 Millionen Menschen sind umgekommen seit 97, also seit der Machtübernahme bis letztes Jahr, am Hunger, an keine Medizin und so weiter. Dann sage ich dem Bankier, aber die Mobutu 4,2 Milliarden Dollar liegen ja bei euch. Ein wenig bei dir und vor allem in den Bahnhofstraßen. Bei den, dort genau. Dann sagt er, da habe ich gesagt, dann gib's doch zurück, du bist ja Member de l'Association des Bankiers. Schlag doch vor, das wird zurückgegeben, ohne Prozesse, die Kongolesen sowieso nicht führen können und auch noch verlieren nachher. Dann sagt er mir ganz ehrlich, es ist ein ganz anständiger Mann, sagte mir, das kann man ja nicht, das kann ich doch nicht. Man darf doch nicht in Kapitalströme eingreifen. Das sehen Sie? Und ich sage es noch einmal, es ist kein Halunke, also objektiv schon, aber es ist ein hochanständiger Mensch, der versucht, die Welt zu verstehen. Aber man darf nicht. Er ist wie ein Astronom, vermisst die Himmelskörper, die Magnetfelder. Schaut und sagt, die Kapitalströme sind so, sie sind exzedentär vom Süden in den Norden und so weiter. Eingreifen. Ja. Jean-Paul Sartre hat gesagt, connaître l'ennemi, combattre l'ennemi. Das ist dasselbe. Den Feind kennen, ihn bekämpfen. Das ist komplementär. La lutte de classe théorique. Die erste Front ist der theoretische Klassenkampf. Ist der theoretische. Wir müssen dieses herrschende Überich zerstören, den öffentlichen Raum wiederherstellen, der Debatte, ich sage nicht, ich habe recht komplett, und Sie haben vielleicht schon recht, aber ich will den öffentlichen Raum, die Debatte wiederherstellen, die analytische Debatte wiederherstellen. Und das wird uns gelingen, auch dank ATTAC, das werden Sie mal sehen, Porto Alegre, das kommt gut im nächsten Februar. Die neoliberale Ideologie, die als Ende der Geschichte sich ausgibt und nichts ist als die Abbruchkante der Zeit, der Immanuel Kant, der hat ja zwar nicht viel herumgereist, aber der war Zeitgenosse der Französischen Revolution und hat im Essay sur la Paix geschrieben, wir sind an der Abbruchkante der Zeit. Wir sind nicht mehr in einer neuen Phase der Revolution. Ist die Abbruchkante, die Geschichte bricht. In so einer Phase sind wir jetzt, Abbruchkante der Zeit. Was der Neoliberalismus liquidieren will und liquidiert, wenn wir ihn machen lassen, ist die ganze normative Ökonomie, das ganze Erbe der Aufklärung. Nämlich der Mensch als einziges Subjekt seiner Geschichte, es gibt kein anderes Geschichtssubjekt als der Mensch, individuell und kollektiv vor allem, der wird zerbannt aus der Geschichte. Es gibt die übergeordneten, wertneutralen, ökonomischen Naturgesetze. Und man darf das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Es gibt gar keinen Grund, ich habe das lange geglaubt, ich habe immer gemeint, die uralte schweizerische Eidgenossenschaft, 1291 bis heute, zwar ziemlich korrupt, aber doch eine Demokratie, föderalistisch und so weiter. Demokratie, Zivilisation kann von diesem Kontinent verschwinden. Wenn das Gladiatorenmodell sich durchsetzt, der Starke hat Recht und der Arme ist selber schuld, wenn er unterliegt, das heißt die 24 Millionen Vollarbeitslosen in den 15 EU-Ländern, um genau klar zu sein, dann, wenn sich das Gladiatorenmodell durchsetzt, dann ist es auch zu Ende mit der Zivilisation. Und der Habermas sagt schon heute, auch die größten Staaten in Europa machen schon nur planetarische Innenpolitik. Planetarische Innenpolitik. Die schauen auf die Börse, die hören den Oligarchen zu, oder die kommen dann gleich vorbei und schicken jemanden, die zeigen sich auch nicht gern am Licht des Tages. Und die verlangen Steuererleichterung, Flexibilisierung, Privatisierung, Liquidierung der öffentlichen Hand. Jetzt redet man schon von Déchets éducatifs in Frankreich. In Frankreich, der Chirac hat kurz gesagt, vielleicht auf dieses Schulsystem da, das Egalitäre, das so aus dem 19. Jahrhundert kommt. Wir sollten doch eigentlich jeder Familie einen Scheck geben, einen Schulscheck. Dann können die, wenn sie begabte Kinder haben und noch etwas Geld dazu geben, weil sie es haben, in eine Privatschule gehen. Dann geht das Kind schneller vorwärts, kriegt bessere Diplome und so weiter und so weiter. Also es ist 11:55. Und er hat gesagt, er fühlt sich sicher, weil in 8 Monaten sie Präsidentschaftswahl. Er fühlt sich sicher. Der Widerstand heute ist einer der letzten Minute. Die normative Weltsicht, die Republik, die Menschenrechte, der Mensch als einziges Subjekt seiner eigenen individuellen und kollektiven Geschichte, wenn wir die letzte Trinchera, wie die Genossen in Nicaragua sagen, la Trinchera Ultima, den letzten Schützengraben auch noch verlieren, dann kann es sein, dass die europäische Zivilisation, die Republik, die Demokratie, so wie wir sie kennen, von diesem Kontinent verschwindet. Jetzt die letzte Serie von Bemerkungen, da habe ich keine große Zeit mehr. Wo ist der Widerstand? Es gibt nicht, ich sage wo, nicht was ist zu tun, das gibt nicht schlimmer als diese Intellektuellen, die sagen, jetzt sage ich euch einmal, was zu tun ist. Das will ich nicht. Ich sage nur, wo ist der Widerstand? Es gibt heute 3 Ansichten dazu. Es gibt einen ganzen Weg in Europa, Jean-Pierre Chevènement, Max Gallo, Régis Debré, die sogenannten Nationalrepublikaner, die wollen den Nationalstaat wiederherstellen. Sagen, da haben wir es mehrfach verloren, die Republik muss wiederhergestellt werden in ihrer normativen Kraft. Im Referendum gegen Maastricht 94 haben sie 48,9% gemacht in Frankreich. 48,9%. Das ist eine sehr, sehr starke. Ich glaube nicht daran, dass das gelingen wird in Europa, weil der Nationalstaat schon am Boden zerstört ist. Aber es ist eine Linie, eine Strategie des Kampfes. Die zweite Strategie des Kampfes ist jene von Habermas, jenseits des Nationalstaates. Er sucht nach einem neuen kollektiven öffentlichen Subjekt. Zuerst hat er gemeint, es sei der europäische Markt, also die Kommission in Brüssel, das war ein riesiger Irrtum. Und jetzt glaubt er, nein, ist ein gescheiter Mann, aber ich meine, jetzt glaubt er, es sei die UNO. Und das ist noch ein größerer Irrtum, weil zur UNO gehören die Söldnerorganisationen des Großkapitals, Weltwährungsfonds, Weltbank, die nicht am Rat beigemessen sind. Der einzige Weg ist die neue planetarische Zivilgesellschaft. Der einzige Weg. Jetzt gibt es eine, also was ist das? Das sind die sozialen Bewegungen, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, vocês, die CONAI, die Via Campesina, 100 Millionen kleine und mittlere Bauern aus Asien, Lateinamerika, Afrika. Das sind die sozialen Bewegungen, das sind andererseits die zweite Komponente, die nicht-gouvernementalen Organisationen, zu den sozialen Bewegungen gehört ATTAC, auch ganz prominent, zu den nicht-gouvernementalen Organisationen Oxfam, Greenpeace und so weiter. Und das sind bestimmte Gewerkschaften, die noch nicht ganz tot sind, würde ich so sagen, einmal. Und die gibt es. Die Bauern, also die gibt es. Und die sind zusammengekommen zum ersten Mal vor jetzt 3 Jahren, 30. November bis 5. Dezember 1999 in Seattle, die Mobilisation durch Internet, so stark, so erfolgreich, dass diese WTO überhaupt während 3 Jahren keine Welthandelskonferenz mehr machen konnte. Und jetzt... Und jetzt ist auf den 5. November... Auf den 5. November die Welthandelskonferenz angesagt. Wisst ihr wo? In Doha, im Emirat von Katar. Das auf der Liste von Amnesty an 4. Stelle steht. Da werden die westlichen Werte zelebriert. World Peace through World Trade, Freie und so weiter in Katar, am Persischen Golf, wo Menschenrechte eine unbekannte Größe sind, wo Gewerkschaftsfreiheit, Versammlungsfreiheit, von dem haben Sie nie gehört, wo die Frauen wie Haustiere gehalten werden und so weiter. Da geht jetzt, das ist der einzige Ort auf dieser Welt in einer Wüste, wo die, bei einem Scheich, Korrupten, wo die Welthandelsorganisation, die Werte des Westens, Sie müssen einmal dem Mike Moore zuhören, das ist auch so ein umgekehrter Sozialist, der war Premierminister von Neuseeland und hat dann das schöne Leben entdeckt, der Generaldirektor der Welthandelsorganisation, wie der redet messianisch, was der liberalisierte Welthandel bringt, die Menschen zusammen. Letztes Jahr sind 80 Millionen Leute auf der Flucht als Wirtschaftsflüchtlinge und so weiter nach UNO-Statistik, schafft die Diktaturen ab, weil der Welthandel Der bricht ja die Diktaturen auf, schlimmere Diktaturen, als wie sie heute haben, in Togo, in China und so weiter, gibt es ja gar nicht. Also alles gelogen, aber Werte will er verkörpert sehen im total liberalisierten Welthandel, Kapitalströme, Warenströme und jetzt die TRIPS, die Trade-Related Property Rights, das heißt die Patente auf Zellstrukturen, auf autochthone Pflanzen, und so weiter und so weiter. Und das soll jetzt, der Millennium-Raum, der soll in Katar beginnen. Und heute Morgen habe ich einen Fehler gemacht. Ich entschuldige mich bei den Freunden, Genossen darf man nicht mehr sagen, bei den Freunden von ATTAC. Ein Journalist hat gesagt, wir wollen keinen Dialog. Wir wollen nicht mehr dialogieren mit ihnen, mit denen. Wir wollen keinen Dialog mehr. Weil vor Doha haben wir geredet mit der Welthandelsorganisation, also das Vorbereitungskomitee für Porto Alegre, und gesagt, Sozialklausel, Ökoklausel. Nicht jede Ware soll frei zirkulierbar sein, Kinderarbeit, naturzerstörende Produktion ausgeschlossen. Die WTO hat gesagt, kommt gar nicht in Frage, das widerspricht der Logik des Welthandels, kommt nicht in Frage.